Nun zurück nach Frankreich. Wir sahen die französische Februarrevolution 1848. War ein Auslaufprodukt einer schweren ökonomischen Krise. Einer schweren ökonomischen Krise, die einerseits dazu geführt hat, dass der Hauptbetroffene, die Arbeiterklasse, die es in Frankreich ja durchaus schon gibt, ist, aber auch die ganzen kleinbürgerlichen Übergangsschichten und Randschichten in Richtung auf die Arbeiterklasse, aber auch die industrielle Bourgeoisie. Der Gegensatz zwischen industrieller Bourgeoisie und dem Teil der Bourgeoisie, der im Regime des Louis-Philippe, in dem Bourbonen-Regime, an der Macht teilhat und sie weitgehend mitbestimmt, mit den Resten der Feudalklassen zusammen, nämlich das Bankkapital, musste nun in schweren Gegensatz zur industriellen Bourgeoisie in ihren Anfangsstadien geraten, schon deshalb, weil ja die Erstbetroffenen der Pleite eben die industriellen Kapitalisten waren und das Bankkapital sich sichern wollte. Infolgedessen steht nun plötzlich auf dem Höhepunkt der Krise die ungeheure Majorität des französischen Volkes, die kleinen Bauern, die es ja in breite Klasse gibt, die kleinen Bürger, die kleinbürgerlich Produzierenden in den Städten und die abhängig arbeitenden Schichten in unüberwindlichem Gegensatz zum Regime und drängt auf Demokratie. Denn das Regime des Bourbonenkönigs war bis 1830 ja zwar anparlamentarisiert, aber undemokratisch gewesen. Das Regime des Louis-Philippe, des orleanistischen Königs, das durch die Revolution von 1830 an die Macht geraten war, es war ebenso undemokratisch, denn es gab ja nur den herrschenden Klassenteil an der Macht.
Ja, ich habe eine Frage. Meine, zu dem Zeitpunkt war ja nun die Bourgeoisie faktisch an der Macht. Kann man also davon reden, dass es also zwei Fraktionen also innerhalb der Bourgeoisie gegeben hat?
Ganz ausgesprochen. Zwei Fraktionen, die in scharfen Gegensatz zueinander geraten. Ihr müsst bedenken, in der Zeit des liberalen Kapitalismus, das gilt partiell übrigens auch für die späteren Perioden des Monopolkapitalismus, aber in der Zeit des liberalen Kapitalismus sind zwar generelle Interessen der Bourgeoisie unzweifelhaft da, gegenüber den feudalen Klassen, wie gegenüber der Arbeiterklasse. Aber innerhalb der Bourgeois-Schichten gibt es schärfste Interessengegensätze. Bankkapital und Industriekapital sind noch nicht, wie wir in der Zeit des Monopolkapitalismus sagen können, verschmolzen, sondern sind zwei Schichten, die zwar in solchen Richtungen, wie ich es eben sagte, gemeinsame Interessen haben, aber im Übrigen sehr verschiedene Interessen. Denn das Bankkapital, das Kapitalien sammelt, die industrielle Bourgeoisie zur Errichtung neuer Produktionsstätten finanziert, steht zu dem Industriekapital. Nun, man könnte fast sagen, wenn ich jetzt vom industriellen Kapitalisten dieser Periode her denke, in einer Art Ausbeutungsverhältnis. Es finanziert ihn nicht nur, sondern schöpft ja auch einen großen Teil seiner Profite ab, um diese Profite in die eigene Tasche zu lancieren und will gesichert sein. Es will also, wenn in einer Wirtschaftskrise Pleiten um sich greifen, das, was es an Krediten gegeben hat, gesichert Wissen auf Kosten des industriellen Bourgeois. Und infolgedessen geraten diese Schichten nun acht an. Und infolgedessen muss die industrielle Bourgeoisie, um sich zu retten, um sein Profitniveau zu retten, Bündnisse suchen. Bündnisse suchen, die es bei den feudalen Schichten nicht haben kann. Die sind eher mit dem Bankkapital da einig. Es kann sie bei den Kleinbürgern haben und hofft darauf. Und infolgedessen gibt es auch in der ganzen Zeit der orleanistischen Herrschaft in Frankreich im Parlament sozusagen eine industriell-kapitalistische plus intellektuelle Opposition gegen die herrschende Koalition von Feudalkapital und Bankkapital. Nun schiebt der industrielle Bourgeois wie der Intellektuelle, der ja aus den bürgerlichen Klassen kommt, die Schuld an den Pleiten, dem Bankkapital sozusagen auf die Seele und will an der Macht teilhaben. Und dabei hat es zwischen dieser, wenn man so will, legalen Opposition, nämlich nur der liberalen, industriellen Kapitalisten und der regierenden Koalition immer wieder Kompromisse und in Konjunkturperioden auch große Einigkeiten gegeben. Zum Beispiel beginnt ja in dieser Zeit der Bourbon-Dynastie die große koloniale Ausdehnung Frankreichs in Nordafrika zur gemeinsamen Exploitation von Nordafrika. Da waren sie einig. Nun aber sehen beide Schichten in verschiedener Weise das, was sie da errafft haben, auch in hartem Gegensatz zum englischen Kapital in dieser Zeit, das ja auch den Weltmarkt beherrschen will, gefährdet. Und also hat die industrielle Bourgeoisie zunächst gar nichts gegen die Explosion, die im Februar erfolgt. Die Bevölkerungsmassen Frankreichs, zunächst die von Paris, stürzen den Louis-Philippe, also die orleanistische Dynastie, und proklamieren die Demokratische Republik in Frankreich, die Zweite Republik. Und sie sind, alle Schichten der Bevölkerung sind sozusagen im Negativen jetzt zunächst einig. Weg mit der orleanistischen Dynastie, her mit der Demokratie. Jetzt der vollen Demokratie, denn gäbe man nicht die volle Demokratie. Also hier das konkret, das allgemeine Wahlrecht, anstatt des auf Schichten beschränkten Wahlrechts vorher. So wären hier die Massen für den Sturz der orleanistischen Dynastie gar nicht zu haben gewesen. Das wollen sie. Und sie kämpfen. Der industrielle Bourgeois geht nicht mit der Flinte auf die Straße und jagt den Monarchen weg. Das tut der Kleinbürger, das tut der Student, das tut zum Teil auch der Professor, der in Resten aufklärerischen Denkens der Französischen Revolution funktioniert. Und das tut vor allen Dingen der Arbeiter und der Geselle aus dem Pariser Kleinbetrieb. Der industrielle Bourgeois, der will am Erfolg beteiligt sein, fördert das Ganze zwar, will mit in die Regierung, er kann ja nicht allein zunächst an die Regierung, weil ja die Massen, die die Monarchie stürzen, die breiten Massen sind. Aber er hat dabei im Grunde völlig andere Interessen als große Teile der handelnden Massen. Denn er will ja seine Konjunktur wieder haben und weiter industriell ausbauen können. Und da ein großer Teil dieser Massen arbeitslos ist, arbeitslos entweder als industrieller Proletarier, das ist noch eine kleine Minderheit, oder arbeitslos als Handwerker, der mit in die Pleiten dieser Krise hineingerissen ist. Und seine Gesellen sind dann ebenso arbeitslos wie der Handwerker selbst, der pleite ist. Und weil auch die Bauern pleite sind. Sie müssen zum Teil noch schwere Abgaben an das den feudalen Großgrundbesitz geben. Zum großen Teil übrigens nicht, denn der Sieg der Gegenrevolution in Frankreich 1815 war ja zwar insoweit erfolgreich gewesen, dass jeder frühere Feudalherr wieder einen großen Teil seines Grundbesitzes zurückbekam, aber gar nicht den ganzen, das ließ sich gar nicht nach der totalen Agrarrevolution durch die Französische Revolution. Aber auch dieser Bauer ist ja pleite, er kann ja seine Produkte nicht absetzen. Und also ist er auch für die Revolution. Und da auch die Truppe, die Armee, zum großen Teil aus Bauernsöhnen besteht, ist sie nicht bereit, für den König noch einen Finger zu rühren und für die vorherige Regierungsform. Infolgedessen fliegt also die Monarchie und bildet sich eine Revolutionsregierung, die zunächst, wenn man so will, eine Koalition aller Klassen sind, die gemeinsam siegreich gegen die Monarchie gefochten. Nur eine Koalitionsregierung, in der die kleinbürgerlichen Parteien und Klassen an der Spitze stehen. Mit industriellen Bourgeois im Hintergrund zusammen. Nicht die industriellen Proletarier. Aber kleinbürgerliche Klassen, die auch der Arbeiterklasse Konzessionen machen wollen. Denn sie begreifen ja, ja Herrgott, normal ist der industrielle Arbeiter am Verhungern und kriegt da gar nichts. Ja, wie soll ich Handwerker dann ihm noch irgendetwas verkaufen? Wie soll ich Bauer ihm dann noch irgendetwas verkaufen? Das geht nicht. Und diese Arbeitslosenmassen bestehen ja zum großen Teil eben auch aus nicht vormals industriellen Proletariern, sondern aus Handwerksgesellen, die nun auf die Straße geflogen sind, aus Handwerkern, die Pleite gemacht haben, aus Bauernsöhnen, die am Verhungern sind. Und also ist es verständlich, dass sich eine Koalition bildet an der Spitze der Französischen Republik zunächst, die nun auch diesen Arbeitslosenmassen große Konzessionen machen will und auch dem Denken jener, man könnte sagen, sozialistischen, utopistischen Gruppen, wie es sich vorher entwickelt hatte, Saint-Simonisten, Proudhonisten und so weiter, und sogar zum Teil dem Denken der revolutionären Geheimbünde, der Blanquisten, die innerlich auf der Seite des industriellen Proletariats stehen. Und nur weil dieses industrielle Proletariat ja noch keine anderen wirksamen Kampfformen entwickelt hat, in Putschgedanken schweben. Und weil das industrielle Proletariat eine kleine Minderheit in der Bevölkerung ist, ihre Vorstellungen verschmolzen haben mit den Vorstellungen der jakobinischen Diktatur von 1793, einer fortschrittlichen Klasse, die Republik dadurch sichern will und die Demokratie, dass sie zunächst eine revolutionäre Diktatur einer Minderheit errichtet, weil ja die Massen noch gar nicht fähig sind, sich selbst zu regieren. Und das ist das Denken der Blanquisten. Der Blanqui selbst, durch die Revolution befreit, ist sehr bald einmal wieder aus dem Gesamtprozess ausgeschaltet. Der beste Kopf, den diese revolutionäre Gruppe, die damals progressivste in Frankreich, hatte. Und kann infolgedessen aus dem Gesamtprozess nur sehr wenig lernen. Denn kaum ist die Koalitionsregierung der Revolution an der Macht, sagt der Blanqui, und kaum proklamiert sie die Wahl einer Nationalversammlung mit allgemeinem gleichen Wahlrecht, mit Schranken, auf die ich gleich noch kommen werde, mit einer Schranke vor allen Dingen, die in dieser Zeit fast überall noch als selbstverständlich gilt, nämlich der Ausschließung der Frauen aus dem Wahlrecht. Aber als diese Wahl kommt, ist natürlich der Blanqui dagegen, denn er sagt, ja, was kommt denn da zustande? Eine Nationalversammlung, in der Volksmassen noch die Mehrheit der Bauern, zum Beispiel kleinbesitzender Bauern, überwiegen wird. Die überhaupt nicht wissen, was sie wollen und die sich dann im Hintergrund doch von alten reaktionären Gruppen, zum Beispiel der Kirche, führen lassen. So geht das nicht. Wir brauchen sofort eine revolutionäre Diktatur, um die Massen erst einmal dazu präparieren, dass sie sich selbst regieren können. Gerade diese Massen, die nicht wissen, was sie wollen, sondern nur unbestimmt reagieren. Und also putscht er schleunigst wieder und fällt damit auf die Nase. Denn die Volksmassen, auch die Arbeitermassen von Paris mit Ausnahme, stehen ja hinter der Regierung, dieser Koalitionsregierung, in der sie ihre Interessen repräsentiert sind. Eine Regierung, die ihnen auch Konzessionen gemacht hat. Vor allen Dingen eine, und das ist die wichtigste Konzession, die Arbeiterwerkstätten. Werkstätten, die Arbeitslosen, ja, Recht auf Arbeit in der Verfassung und Garantie des Rechts auf Arbeit, das in der Verfassung steht als Anspruch, dadurch, dass Produktionswerkstätten des Staates aber mit genossenschaftlicher Verrechnung geschaffen werden. Sozusagen ein Kombinationsdenkprodukt aus Proudhonismus und Sanktionismus und dergleichen mehr, in denen jeder Arbeitslose Anspruch darauf hat, angestellt zu werden, auch wenn die Produkte zurzeit nicht absetzbar sein sollten, und bezahlt zu werden durch den Staat. Und eben durch diese Konzession der Koalitionsregierung, Kombination der Verankerung des Rechts auf Arbeit in der Verfassung und Errichtung dieser Produktionswerkstätten und damit Absaugen der Arbeitslosen von der Straße, Versorgung der Arbeitslosen, steht die Mehrheit, die große Mehrheit, auch des Pariser Proletariats, nicht hinter Blanqui und begreift gar nicht, dessen in der Voraussicht ja gar nicht einmal total falscher Vorstellungsreihe, das Ganze wird schief gehen, nämlich durch die Bauerndeputierten, vom Lande gewählten Abgeordneten in der Nationalversammlung. Und also ist der Blanqui rasch wieder vom Tisch. Er sitzt wieder hinter Gitter. Nur ändert das nichts daran, dass die Klassenwidersprüche und die Klassenkämpfe weitergehen. Die Klassenwidersprüche übrigens auch, aber das sei nur am Rande erwähnt, in Bezug auf die Außenpolitik. Denn jetzt haben wir eine revolutionär-demokratische Koalitionsregierung und eine Republik in Frankreich. Ihr erinnert euch, dass ja die erste Republik in Frankreich dann sehr rasch provoziert hatte, dass sich alle europäischen Mächte zu einer Koalition zusammenfanden, um die Republik zu liquidieren. in einem, wenn man so will, Interventionskrieg. Übrigens damals unter der wirksamen Führung eines Staates, in dem die Bourgeoisie schon herrschte, nämlich Englands, in Kombination mit allen reaktionärsten Mächten Europas. Es war ganz klar, dass wenn die Revolution sich nicht ausbreiten würde in Europa, auch diese demokratische Revolution in Frankreich, gerade weil sie ja auch der Arbeiterklasse solche Konzessionen gemacht hat, zu ähnlichen Verwicklungen führen könnte, dass also die Vorstellung Frankreichs von vornherein hätte sein müssen, Intervention in die übrigen europäischen Revolutionsprozesse zugunsten der Revolution, wie es die Blockisten fordern. Nur, selbstverständlich waren die französischen Volksmassen nicht für eine solche Politik, denn wer rennt schon gern in einen Krieg? Und der französische Kleinbauer, so viel begriff er nicht. Der französische Handwerker, so viel begriff er nicht. Und also hat die entgegengesetzte Politik der Koalitionsregierung, der einen solchen Krieg unter allen Umständen vermeiden will, auch die Volksmassen an ihrer Seite. Infolgedessen musste sich auch an dieser Nase, wenn man so will, der Blanqui einen Stümper auf der Nase holen mit dieser Propaganda.